Paul am Puls. Dialoge zur Transformation der Wirtschaft. Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
Transformation und Finanzierung im Mittelstand. Dies war am 18. Mai 2026 der Fokus der ersten der beiden IKF-Impulse-Veranstaltungen im Sommersemester. In ihrem einleitenden Impulsvortrag ging Gabriela Pantring, CEO der NRW Bank, auf die Besonderheiten der Finanzierung von Investitionen ein, die die mittelständischen Geschäftsmodelle gravierend verändern, und verdeutlichte dabei die Rolle der Förderbank des Landes.
Das klassische Finanzierungssystem ist für Standardinvestitionen ausgelegt, also für Projekte mit moderaten Risiken. Und für diese funktioniert der Finanzmarkt sehr gut. Nicht jedoch für hochriskante Transformationsinvestitionen. Also wenn ich das Transformationsgeschehen im nordrhein-westfälischen Mittelstand einschätzen soll, dann lautet meine Bewertung: Der Mittelstand ist auf dem Weg und er ist bereit zu investieren, aber der entscheidende Engpass liegt in der Umsetzung und damit unter anderem auch in der Finanzierung. Liebe Studierende, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich Ihnen hier einen ersten Aufriss machen darf zum Transformationsgeschehen im nordrhein-westfälischen Mittelstand. Die Situation, in der wir uns befinden, die ist extrem paradox. So empfinde ich das mit der Erfahrung, die ich eben halt hier mitbringe. Wir stehen auf der einen Seite vor enormen Chancen, also neue klimafreundliche Technologien, neue digitale Anwendungen, neue Märkte, neue Geschäftsmodelle. Alles das sehen wir heute im Mittelstand. Auf der anderen Seite gibt es erhebliche Unsicherheiten und vielleicht auch Unsicherheiten, die es vorher so nicht gab. Und Sie können sich das schon sozusagen ja vorstellen, wenn man viele Jahre im Bankgeschäft tätig ist, dann darf man das auch mal sagen, dass das, was wir heute vorfinden, wirklich eine erhebliche Unsicherheit bedeutet. Wie entwickeln sich Energiepreise? Welche regulatorischen Anforderungen kommen noch? Welche Technologien setzen sich langfristig durch? Und vor allen Dingen, wie geht es geopolitisch weiter? Und genau in diesem Spannungsfeld, da müssen Unternehmen sich heute behaupten und, ich sage es ganz laut, auch investieren, obwohl sich erst mitunter in Jahren zeigen wird, ob sich eine Entscheidung auszahlt. Das ist nicht trivial und das erklärt auch ganz gut, warum Investitionen in die Transformation häufig zurückgestellt werden oder auch nur zögerlich erfolgen. Und das sehen insbesondere, jetzt gucke ich mal hier vorne, ist ja so eine Reihe, wo ich glaube, dass das nicht mehr Aktivstudierende sind, aber vermute mal alles, einige Bankenvertreter sehe ich hier, das sehen wir halt. Ne? Das sehen die Hausbanken ganz besonders, ob nun Sparkassen, Genossenschaftsbanken, aber auch die Geschäftsbanken sehen es und da müssen wir mit umgehen. Was ist Transformation? Herr Professor Paul hat es eben gerade schon so ein bisschen aufgerissen. Wir sehen darunter klar die Bemühungen, eben in der Digitalisierung weiterzukommen, in der technischen Entwicklung, künstliche Intelligenz haben Sie eben als Stichwort genannt. Aber natürlich als zweites Feld weiterhin auch das Thema Dekarbonisierung weiter zu betreiben und vielleicht noch ein bisschen stärker hinzugekommen ist als drittes die Frage, wie ist das Unternehmen resilient aufgestellt? Also sich innerhalb dieser ganzen geopolitischen Lage wirklich auch nachhaltig zu behaupten. Ja, was ist die Einschätzung, was ist meine Einschätzung zum Transformationsgeschehen in Nordrhein-Westfalen? Aus Sicht der NRW-Bank ist die Transformation im Mittelstand angekommen. Aber der Mittelstand vollzieht diesen Wandel unter Bedingungen, die anspruchsvoller sind als oft angenommen. Eins ist klar, keine Unternehmerin, kein Unternehmer investiert in Klimaschutz oder in neue innovative Prozesse, wenn es sich nicht rechnet. Transformation muss sich wirtschaftlich tragen, was gar nicht so leicht ist, insbesondere wenn wir uns eben das Umfeld im Augenblick anschauen. Ich spreche genauso wie vermutlich die Kolleginnen und Kollegen hier in den vorderen Reihen regelmäßig mit Unternehmerinnen und Unternehmern und meine Erfahrung dabei ist, Transformation ist definitiv kein abstraktes Schlagwort mehr. Es ist definitiv in der Realität des unternehmerischen Alltags angekommen. Paar Beispiele vielleicht, da ist ein Metallrecycling-Unternehmen aus Ennepetal hier im südlichen Ruhrgebiet, das eine Photovoltaikanlage auf den Firmendächern installiert hat und mehr als die Hälfte des erzeugten Stroms in das öffentliche Netz einspeist. Oder es gibt eine Tischlerei in Ostwestfalen-Lippe, die in effizientere Anlagen investiert und deswegen auch mehr Zeit für seine Kundinnen und Kunden hat. Das sind keine Einzelfälle, sie stehen aber für einen breiten Wandel, der finanziert werden muss. Und natürlich schauen wir auch gerade hier in Nordrhein-Westfalen gerne auf energieintensive Branchen wie Metallverarbeitung oder die chemische Industrie. Aber die eigentliche Entwicklung, die geht noch darüber hinaus. Denn Transformation betrifft heute alle Branchen. Alle stehen unter einem hohen Veränderungsdruck. Und dabei geht es längst nicht mehr nur darum, irgendwelche Maschinen auszutauschen oder Prozesse zu optimieren. Das ist eine Sache, die ist auch in früheren Jahren immer ganz intensiv gemacht worden. Es geht wirklich darum, Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln und in die eigene Zukunftsfähigkeit zu investieren. Was treibt denn diese Entwicklung? Das sind aus meiner Sicht vier Faktoren. Erstens der Markt. Wettbewerb, der Kampf um Fachkräfte, neue Technologien, all das macht Investitionen notwendig. Zweitens sind es die Kosten, steigende Energiekosten jetzt insbesondere und die Sicherung der eigenen Wettbewerbsfähigkeit zwingen Unternehmen dazu, sich zu verändern. Und drittens die Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit. Unternehmen, die in Digitalisierung und Nachhaltigkeit investieren, sind wettbewerbsfähiger und resilienter gegenüber den Herausforderungen der Zukunft. Und dann kommt noch viertens hinzu der regulatorische Rahmen. Sie kennen das auch, Klimaziele, damit hängen dann auch Berichtspflichten hinterher, Anforderungen entlang der Lieferketten. All das verändert die Spielregeln und diese vier Faktoren, also Markt, Kosten, Resilienz und auch Regulatorik, diese vier Faktoren, die wirken gleichzeitig. Und das zeigt uns allen, Transformation ist keine Option, sie ist eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Und wer heute nicht investiert, wird morgen wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, wettbewerbsfähig zu bleiben. Streichen Sie das wahrscheinlich. Aus meiner Sicht, wer heute das nicht macht, der ist morgen nicht mehr wettbewerbsfähig. Transformation ist aber auch eine Chance und als solche sollten wir sie auch verstehen. Sie kann Wachstum bedeuten, auch wenn das gehört natürlich zu einer ehrlichen Einordnung auch hinzu und das weiß ich auch von dem einen oder anderen Unternehmer, Unternehmerin, das bedeutet auch schlaflose Nächte. Viele mittelständische Unternehmen müssen aus dem laufenden Geschäft heraus entscheiden, welche Investitionen sind notwendig, welche sind wirtschaftlich tragfähig und wie lassen sich diese Veränderungen konkret umsetzen. Und aus meiner Sicht zeigt sich genau an diesem Punkt, die größte Herausforderung ist nicht der Wille, nicht allein der Wille zur Transformation, der gehört auch dazu. Aber die größte Herausforderung ist tatsächlich die Umsetzung. Und deswegen reden wir natürlich auch immer über die Finanzierung solcher Transformationsmaßnahmen. Ne, wir sprechen über sehr, sehr große Investitionsbedarfe und ich nehme an, dazu wird ja dann auch im nachfolgenden noch weiter drüber gesprochen werden, aber alleine für die Klimaneutralität der gesamten Bundesrepublik sind laut KfW Research zum Beispiel bis Mitte dieses Jahrhunderts deutschlandweit Investitionen in Höhe von etwa 5 Billionen Euro notwendig. Wir haben hier in Nordrhein-Westfalen ein Beratungsnetzwerk, das nennt sich FinConnect. Da sind hier auch Vertreter hier heute hier in der zweiten Reihe vertreten. Ich sehe hier die Deutsche Bank gut vertreten, da sind wir Seite an Seite. FinConnect NRW sieht einen Investitionsbedarf von 61 bis 85 Milliarden Euro für die Transformation der Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen pro Jahr. Gleichzeitig kommt noch dazu, dass sich die Transformation Investitionen von klassischen Vorhaben wie Investitionen in Betriebsmittel unterscheiden. Wir haben es mit längeren Amortisationszeiten zu tun. Die Risiken sind auch schwerer kalkulierbar, weil wir eben halt weniger Vergleiche haben und die Unternehmen investieren auch mehr in immaterielles Vermögen, was nicht als banküblicher Kreditsicherheit etabliert ist. Also mit anderen Worten, das klassische Finanzierungssystem ist für Standardinvestitionen ausgelegt, also für Projekte mit moderaten Risiken und für diese funktioniert der Finanzmarkt sehr gut, nicht jedoch für hochriskante Transformationsinvestitionen. Also wenn ich das Transformationsgeschehen im nordrhein-westfälischen Mittelstand einschätzen soll, dann lautet meine Bewertung, der Mittelstand ist auf dem Weg und er ist bereit zu investieren, aber der entscheidende Engpass liegt in der Umsetzung und damit unter anderem auch in der Finanzierung. So, und da kommen Förderbanken wie die NRW-Bank ins Spiel. Jetzt lassen Sie mich wenigstens noch mal 2, 3 Sätze zur NRW-Bank sagen. Also wir sind die Förderbank für das Land Nordrhein-Westfalen. Also wir gehören dem Land, wir haben eine Banklizenz nach KWG und wir unterliegen dem EU-Wettbewerbsrecht. Deswegen sind wir aufgefordert, insbesondere auch mit den Hausbanken hier vor Ort zusammenzuarbeiten. Das tun wir schon seit vielen Jahren in einem engen Schulterschluss. Es gibt 3 Förderfelder, die wir sozusagen unterstützen. Das ist zum einen das ganze Thema kommunale Finanzierung, Infrastrukturfinanzierung. Es ist das Themenfeld Wohnraumfinanzierung, auch ein Thema, über das wir sehr lange sprechen könnten. Aber als drittes ist es auch das Thema Wirtschaft und insofern passt das hier heute ganz gut, da auch mal drüber referieren zu dürfen. Unsere Rolle ist als Förderbank sehr klar. Wir sind als Förderbank nicht einfach eine zusätzliche Kapitalgeberin oder Kreditgeberin. Das ist es nicht, sondern wir sollen mit unseren Krediten, mit unseren Beteiligungsinvestitionen Zukunftsinvestitionen anstoßen. Und das lassen Sie mich gerne mal an 3 Zahlen aus dem vergangenen Geschäftsjahr verdeutlichen. Wir haben letztes Jahr im Jahr 2025 16,2 Milliarden Förderkredite ausgelegt für Nordrhein-Westfalen. Das haben wir mit 15,7 Milliarden Euro an den internationalen Kapitalmärkten refinanziert. Und wir haben rund 400 Millionen Förderleistung reingegeben. Das erkläre ich gleich, was das ist. Mit den 16,2 Milliarden Euro Neugeschäft in der Förderung haben wir zentrale Zukunftsfelder in Nordrhein-Westfalen echt gestärkt. Denn die wirtschaftliche Lage ist insgesamt angespannt. Kann man für Deutschland konstatieren, für Europa, aber eben halt auch für Nordrhein-Westfalen. Und in solchen Zeiten sind Förderbanken ganz besonders gefragt. Durch unsere guten Refinanzierungsbedingungen am Kapitalmarkt lag unser Funding-Volumen bei 15,7 Milliarden Euro. Ich habe es eben gerade schon gesagt. Und so sind wir in der Lage, tatsächlich unabhängig vom Haushalt des Landes zu agieren und eigene Erträge in die Förderung zu stecken über die sogenannte Förderleistung. Und das sind die eben genannten 400 Millionen Euro, die wir reingegeben haben in Förderprogramme der NRW-Bank. Übrigens fast doppelt so hoch wie im Jahr 2024, ist nämlich die Leistung, die wir aus eigenen Erträgen gezielt in die Förderung investieren, im Wesentlichen in Zinsunterstützung, Zinsvergünstigungen, Zinsbonifikation und in bestimmten Fällen auch in Tilgungsnachlässe. Dieser Anstieg oder diese hohe Summe war eine bewusste Entscheidung, die wir in der Geschäftsführung der NRW-Bank getroffen haben, zusammen mit den Eigentümervertretern in unserem Verwaltungsrat. Und das sind ja einige Landesminister, die bei uns im Verwaltungsgremium sitzen, weil wir in einer schwierigen wirtschaftlichen Phase wirklich auch ganz bewusst zusätzliche Impulse setzen wollten, finanzielle Impulse setzen wollten. Und deswegen haben wir halt auch ein geringeres Betriebsergebnis für unsere Bank in Kauf genommen haben. Wir setzen also gezielt finanzielle Fördermittel ein, mobilisieren Kapital für Zukunftsinvestitionen damit und messen auch unseren Erfolg daran, was wir konkret verändern. Beispielsweise, wie viele Arbeitsplätze wir mit unseren Förderfinanzierungen geschaffen oder auch gesichert haben. Und das waren im vergangenen Jahr immerhin 46.100 Arbeitsplätze hier in Nordrhein-Westfalen, die gesichert oder geschaffen wurden. Oder wie viele Digitalisierungs- und Innovationsvorhaben wir ermöglichen konnten. Das waren 2025 rund 1.500 Vorhaben. 2024 mal zum Vergleich waren es noch rund 500 Vorhaben. Sie sehen, also ein bisschen spiegelt sich da wieder, dass sich schon was bewegt, ne? Gemeinsam mit dem Land, den Hausbanken, mit weiteren Finanzierungspartnern und den Unternehmen selbst sind wir Teil eines Innovations- und Finanzierungsnetzwerks in Nordrhein-Westfalen und wollen diese Rolle natürlich weiter kraftvoll spielen. Was heißt das konkret? Wir wollen ganz konkret, dass in Nordrhein-Westfalen keine gute Transformationsidee an der Finanzierung scheitert. Wir wissen auch, dass Finanzierung mehr ist als ein Darlehen und deswegen bieten wir auch ein sehr breites Unterstützungsinstrumentarium an, also Förderdarlehen, Eigenkapitalfinanzierung, werden wir wahrscheinlich gleich noch ein bisschen mehr zu hören, generell Förderberatung und weitere Werkzeuge wie Haftungsfreistellung als Risikoentlastung für Hausbanken oder auch Tilgungsnachlässe. Und gerade die Förderberatung, also die Beratung, die ist dabei oft ein wichtiger erster Schritt, denn viele Unternehmen, die brauchen nicht nur Geld, sie brauchen Orientierung, welche Programme passen, wo gibt es ergänzende Fördermittel von Land, Bund oder Europäischer Union und welche Kombination, was für ein Finanzierungsmix ist sinnvoll. Ich habe gerade schon erzählt, welche Wirkung wir mit unserer Förderung im vergangenen Jahr erreicht haben. Auch unsere Förderzahlen zeigen, wie die Transformation im Mittelstand ankommt. Fördervolumen lag in der Transformations- und Innovationsprogramm bei insgesamt 770 Millionen Euro letztes Jahr. Das war im Vorjahr noch knapp 300 Millionen Euro. Also gute Steigerung, und dieser Anstieg zeigt, die Transformation bietet viele Chancen und das ist bei den Unternehmen durchaus angekommen. Ein Förderprogramm haben wir aufgesetzt letztes Jahr, das nennt sich NRW Bank Invest Zukunft. Ich will gar nicht in die Details gehen, aber wir haben bewusst ein Förderprogramm aufgesetzt, in dem wir gesagt haben, worum geht's eigentlich? Wir wollen Investitionen fördern, die sich insbesondere an die Transformation des Mittelstandes richten, die dort entscheidend sind, also erneuerbare Energien, Digitalisierung, neue Technologien, Ressourceneffizienz. Und das Programm ist extrem gut angenommen worden, über die Hausbanken toll vertrieben worden. Wir haben fast 600 Millionen letztes Jahr darüber abgesetzt und das ist für mich ein starkes Signal. Das zeigt auch, wenn Konditionen stimmen, wenn Finanzierungskonditionen stimmen, dann kommt Transformation tatsächlich in Bewegung. Und ich will das mal veranschaulichen an konkreten Unternehmensbeispielen, die wir jeweils mit den Hausbanken vor Ort in der Finanzierung umgesetzt haben. Ein gutes Beispiel zuerst, das Unternehmen Della Plastics aus Breckerfeld, das liegt ein Stück südlich von Hagen, ist ein mittelständisches Familienunternehmen, das hat mit unserer Förderung in moderne Produktionstechnologie investiert, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Durch zwei neue Spritzgießmaschinen kann das Unternehmen effizienter, nachhaltiger und präziser produzieren und sich so neue technologisch anspruchsvolle Aufträge sichern. Der Inhaber und seine beiden Söhne, Klammer auf, ist übrigens auch ein schönes Beispiel für Nachfolge im Mittelstand, auch ein Thema, was uns auch immer umbewegt. Der Unternehmer und eben seine beiden Söhne haben besonders die schnelle, unkomplizierte und unbürokratische Förderung gelobt. Also auch das gehört heute dazu. Für Zusage innerhalb von wenigen Tagen. Das Unternehmen hat auch einen Tilgungsnachlass von 10% bekommen, damit ein ganz klarer Mehrwert für Investitionsentscheidungen. Und somit hat sich das Unternehmen nicht nur die unternehmerische Zukunft gesichert, sondern parallel auch die eigene Transformation vorangetrieben, weil die Maschinen deutlich energieeffizienter arbeiten. Oder als anderes Beispiel nochmal ergänzt, die Westfalenbäckerei Niehaves, Familienbetrieb aus Wickede, 600 Beschäftigte, über 60 Filialen, übrigens ganz klassisch für Nordrhein-Westfalen, solche Größenordnung. Ein in der Region verwurzelter mittelständischer Handwerksbetrieb, alles im besten Sinne auch bodenständig. Und in solchen Betrieben lässt sich auch in Sachen Klimaschutz und Digitalisierung viel bewegen. Der Niehaves benutzt neue digitale Betriebsabläufe, um wirtschaftlich effizienter zu arbeiten. Und parallel wurde dort in Klimaschutz investiert. Also man spart jetzt Strom und Wasser, übrigens auch Müll. Und das erleichtert auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Arbeit dort. Und mich hat vor allen Dingen bei diesem Engagement eine Zahl beeindruckt. Pro Jahr spart die neue Kälteanlage in dieser Bäckerei 305 Tonnen CO2-Äquivalente ein. Niedrige Stromrechnung, niedrige Wasserrechnung und übrigens auch geringere Entsorgungskosten, zum Beispiel für Plastikmüll. Das ist alles bares Geld, das das Unternehmen nun einspart und an anderer Stelle auch wieder gut investieren kann, eben halt dank der neuen Anlagen, die wir mit der Hausbank zusammen finanziert haben. Also ökologischer Fortschritt und wirtschaftliche Stärke können und müssen auch Hand in Hand gehen. Genau das wollen wir mit unserer Förderung in Nordrhein-Westfalen bewirken. Für mich haben solche Projekte Vorbildcharakter, denn sie zeigen, wie Unternehmen, Hausbanken und die Förderbank gemeinsam die Transformation in Nordrhein-Westfalen realisieren können. Förderkredite sind nur ein Baustein von vielen, um die Herausforderungen anzugehen. Neben den klassischen Krediten gehören auch Zuschüsse dazu und eben halt Eigenkapitalfinanzierung. Die wirtschaftliche Lage vieler Unternehmen ist insbesondere seit den Corona-Jahren angespannt. Corona-Pandemie, dann auch noch gefeucht von den Folgen des Ukraine-Krieges und aktuell unter anderem auch durch die Auswirkungen der Spannung rund um die Straße von Hormuz. Das merkt man, das kommt auch hier im nordrhein-westfälischen Mittelstand an. Plus die erheblichen Investitionen in die Transformation, das stellt die Unternehmen vor enorme Herausforderungen, auch mit spürbaren Folgen für Auftragslage und Kostenentwicklung. Die teilweise herausfordernde Geschäftsentwicklung hat bei manchen Unternehmen auch die Eigenkapitalquote belastet. Und viele Banken sind nur dann bereit, weitere Kredite für notwendige Transformationsinvestitionen bereitzustellen, wenn zugleich auch das wirtschaftliche Eigenkapital gestärkt wird. Einige Unternehmen können das aus eigener Kraft leisten. Für diejenigen, denen das nicht möglich ist, ist die NRW Bank sehr wohl auch eine wichtige Anlaufstelle zur Stärkung der Bilanzstruktur. Auch Erfolgreiche Unternehmen hinterfragen ihr Geschäftsmodell regelmäßig. Sie identifizieren Risiken und Chancen frühzeitig und bewahren sich operative Flexibilität. Entscheidend dafür ist eine solide Eigenkapitalbasis und auch strategisch passende Investoren. Es ist also nicht nur entscheidend, Eigenkapital zu bekommen, sondern auch die Frage, wer investiert Eigenkapital. Und wir sind seit vielen, also seit Anbeginn der Bank, seit über 20 Jahren, ist ein Förderbaustein bei uns auch das Thema Eigenkapitalstärkung des Mittelstandes. Wir haben einen Mittelstandsfonds. Wir können Beteiligungen eingehen, entweder als offene Beteiligung oder auch als Mezzaninfinanzierung, beispielsweise auch in Form einer stillen Beteiligung. Und auch damit unterstützen wir Transformationsprozesse, aber auch Wachstumsprojekte und zunehmend auch das Thema übrigens Unternehmensnachfolgung. Wichtig ist dabei ein frühzeitig und strukturiertes Vorgehen und damit auch die intensive Auseinandersetzung mit der Frage nach dem richtigen Finanzierungsmix für Wachstum und Transformation und damit auch eine ausgewogene Verbindung von Eigen- und Fremdkapital. Transformation, das kann man wirklich immer sagen, ist ja kein einmaliger Prozess oder kein einmaliges Projekt. Es ist ein kontinuierlicher Prozess und da benötigen wir halt eben halt auch Ausdauer und wir benötigen auch ein starkes und funktionierendes Netzwerk. Deswegen bringen wir auf Veranstaltungen wie unserer Private Equity Konferenz gezielt Mittelstand und Startups zusammen. Übrigens diese Woche am Donnerstag in Düsseldorf wieder die Private Equity Konferenz der NRW Bank. Wir erwarten da auch wieder einen großen Zulauf. Das hat sich über die Jahre wirklich etabliert und da kommt dann das Netzwerk der Eigenkapitalfinanzierer schon zusammen, um sich auszutauschen und zu gucken, wie kann man eben halt hier auch in Nordrhein-Westfalen gut miteinander finanzieren und weiterkommen. Auch Startups sind relevant für unser heutiges Thema, weil der Mittelstand auch von diesen Innovationsökosystemen profitiert, muss man ganz klar sagen. Zukunftsfähigkeit besteht nicht nur aus Anpassung, sondern auch aus Erneuerung. Startups bringen häufig neue Technologien auf den Markt, die auch den Mittelstand weiterbringen. Zum Beispiel durch die Automatisierung von Abläufen, neue digitale Vertriebswege oder den Einsatz datenbasierter Anwendungen. Über die reine Innovationswirkung hinaus können Kooperationen mit Startups auch die wirtschaftliche Resilienz des Mittelstandes stärken. Und wir sehen das in der Tat immer wieder, dass dort eine gute Verbindung entsteht. Und da soll auch so eine Konferenz wie die Private Equity Konferenz eben halt zu beitragen. Ja, zum Schluss, meine Damen und Herren. Meine Botschaft ist, Transformation im Mittelstand gelingt nicht im Alleingang. Sie gelingt, wenn wir sie gemeinsam angehen als Bankenfamilie mit den Unternehmen, mit den Akteuren vor Ort. Sie gelingt zum Zweiten dann, wenn Unternehmen den Mut und die Möglichkeit haben, in Zukunft zu investieren. Drittens gelingt sie, wenn aus technischer Machbarkeit auch wirtschaftliche Tragfähigkeit wird. Dazu müssen wir beitragen. Und sie gelingt nämlich, wenn starke Finanzierungspartner dabei helfen, genau diese Investitionen möglich zu machen. Aus Sicht der NRW Bank heißt das, wir sehen im Mittelstand nicht nur eine Zielgruppe unserer Förderung, sondern einen zentralen Träger der Transformation in Nordrhein-Westfalen. Für mich ist klar, Transformation scheitert selten an Ideen. Sie scheitert daran, wenn es nicht gelingt, sie wirtschaftlich tragfähig zu machen. Dazu wollen wir beitragen, dass das eben gelingt. Und wenn wir wollen, dass Nordrhein-Westfalen auch in Zukunft innovativ und wettbewerbsfähig bleibt, dann müssen wir dem Mittelstand genau diese Transformation ermöglichen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
Im nachfolgenden Gespräch stellte Patrick Ludwig Hansch, Leiter Wirtschaftsforschung des Verbands der Vereine Kreditreform, die Unterschiede in der Mittelstandsfinanzierung hierzulande gegenüber dem europäischen Ausland heraus.
Man ist insgesamt in Deutschland sehr vorsichtig. Wenn wir von der Eigenkapitalsituation ansonsten ausgehen, haben wir in Deutschland ein weiteres, in Anführungsstrichen, Problem. Man ist entweder, Eigenkapital kommt aus sich selbst, also diejenigen, die Inhaber oder Gesellschafter schießen zu, oder die Hausbank. Darüber hinaus ist tatsächlich nicht so wahnsinnig viel da, wo Kapital reinkommt, um Investitionen zu tätigen. Wenn wir in den angelsächsischen Raum kommen, das Thema Venture Capital, das ist ja deutlich weiter ausgeprägt, als das hier der Fall ist. Und auch in anderen europäischen Ländern können wir das beobachten. Also die Diversifizierung daher, wo das Geld herkommt, die ist tatsächlich größer, ermöglicht dann auch gerade kleineren Unternehmen mehr Flexibilität. Das ist tatsächlich so. Also Deutschland steht nicht schlecht da, aber man könnte auch boshaft sagen, die Schere zwischen Arm und Reich geht auf. Diejenigen über 30%, das ist ja die maßgebliche Zahl, die wir uns anschauen, und die unter 10%, das geht weiter auseinander.
Professor Thomas Paul, Geschäftsführer von Paul und Kollegen Berlin, präsentierte empirische Ergebnisse aus einer neuen Kreditreform-IKF-Kooperationsstudie, die auf erhebliche Defizite der Eigenkapitalstrategien im Mittelstand hindeuten.
Wir haben festgestellt in der Untersuchung, die wir mit euch gemacht haben, dass 79% der Befragten sagen, sie haben keine Planung des Themas Eigenkapital. Also es werden keine Größenordnungen geplant und es gibt auch keine Zielsetzung, für die man etwas planen sollte. Das fällt also aus. Und warum? Also ein Teil scheint zu sein, 44% haben in unserer Untersuchung gesagt, das Tagesgeschäft frisst sie auf. Die operativen Beanspruchungen, die da sind, die lassen es gar nicht zu, dass man sich diesem Thema widmet. Allerdings, oh Wunder, 55% sagen, wir sind beim Thema Eigenkapital eigentlich ganz gut aufgestellt. Ein kleiner Widerspruch in sich.
Ich möchte gerne mit einer ersten Frage einsteigen, Ludwig. Wir haben jetzt schon einiges von Frau Pantring gehört, was die Situation in NRW angeht. Ihr habt bei Kreditreform zweimal im Jahr den Blick auf den Mittelstand in ganz Deutschland. Und deswegen die Frage angesichts der Konjunkturprognosen, die ja regelmäßig auch von der Bundesregierung selbst immer weiter nach unten korrigiert werden. Wo drückt der Mittelstand der Schuh im Moment ganz besonders?
Vielen Dank, lieber Stefan. Ja, die Frage ist, wo drückt er nicht? Also wir haben im Moment einfach eine Situation, das ist nichts Neues seit vielen Jahren. Es drückt überall. Der Mittelstand, um das jetzt einmal zusammenzufassen, ohne jetzt zu tief reinzugehen, es ist tatsächlich so, wir haben eine Situation, die gab es seit dem Zweiten Weltkrieg in dieser Form noch nie. Wir haben einen Mittelstand, das berühmte Rückgrat der Wirtschaft, der ist gleich von drei Seiten ziemlich getriggert. Also wir haben einmal das, was wir täglich in den Zeitungen lesen. Das ist Trump, wenn er wieder neue Zölle erhebt. Das ist von mir aus die Straße von Hormuz. Das ist der Energiepreis. Das sind diese exogenen Faktoren, die wirken ab, ich sag mal, Absatzmärkte, die wegfallen in China. Wir hatten vorhin das Stichwort von jemandem, das Thema Automobilzulieferer oder auch Automobilindustrie. Da finden einfach Dinge statt, die schweben über allem. Das ist die Weltlage. Dann kommt das, was zum Beispiel Inflation bedeutet für Unternehmen. Da kommen wir bestimmt gleich noch dazu zum Thema Finanzierung. Und dann haben wir den ganz großen Komplex, den man ganz gerne mal übersieht. Das sind die hausgemachten Probleme. Das sind die Strukturversäumnisse. Die gibt es nicht erst seit jetzt gerade, seit letzter Woche. Die gibt es seit nicht erst seit Corona. Die gibt es seit vielen, vielen Jahren. Wir nennen das intern so eine goldene Dekade gehabt nach der Weltfinanzkrise. Günstige Refinanzierungsmöglichkeiten, Zinsen waren unten, die billige Energie aus Russland kam, Verteidigungsausgaben gingen weiter runter und die Absatzmärkte in China waren intakt. Das alles ist nicht mehr da. Das ist komplett weg. Das ist für den einen oder anderen noch eine Möglichkeit, irgendwo auf dem Rückzugsgefecht. Aber diese Situation, die gibt es nicht mehr. Und in dieser goldenen Dekade hat man einfach versäumt, das zu tun, worüber heute jeden Tag in der Zeitung gesprochen wird, nämlich Strukturreform. Dass wir sagen, wir müssen die Infrastruktur ausbauen, wir müssen Innovationen fördern, wir müssen unsere Sozialversicherungssysteme auf neue Füße stellen. Das greift alles ineinander. Und diese Melange von Problemen, die ist jetzt da. Und die kriegt man noch nicht schnell gelöst.
Jetzt gucke ich mal sozusagen ans andere Ende des Unternehmenslebenszyklus, nämlich auf diejenigen, Thomas, die kurz vor dem Exitus stehen und eventuell vielleicht durch die Restrukturierung noch gerettet werden können. Denn da sieht man ja wahrscheinlich am ehesten, wo die Fehler gemacht wurden. Also spätestens dann sieht man es ja. Wenn wir von Transformationsnotwendigkeit reden, jetzt mal losgelöst sozusagen von den globalen Transformationstreibern, hat der Mittelstand in der Breite die Notwendigkeit und den Umfang der Transformation erkannt? Wo hakt es besonders?
Ja, vielleicht darf ich mich auch erst nochmal bei Ludwig bedanken. Wir hatten die Gelegenheit, das zweite Mal, das erste Mal ist mehr als 20 Jahre her, 2004, hatten wir schon einmal eine gemeinsame, auch wir in dieser Gruppe hier, eine gemeinsame Umfrage gemacht zu den Themen der, damals haben wir es genannt, wie kommen wir zu mehr Eigenkapital, weil wir damals das Problem auch anders gesehen haben. Da hat sich, das wurde ja auch von Frau Pantring vorhin schon erwähnt, einiges getan. In unserer jetzt gerade eben erfolgten Umfrage haben 42% der Befragten, und hier zeigt sich auch, dass wenn man in der Breite fragt, und bei euch kommt ja auch der mittlere und der kleinere Mittelstand zu Worte, und da sind viele Botschaften, Frau Pantring, vielleicht noch nicht ganz so angekommen, wie Sie das dankenswerterweise vorhin mal erwähnt haben. Bei der Frage Transformation sagen da eben 42%, wir wollen das machen, heißt 58% sind da noch etwas zögerlich, möglicherweise sogar mittlerweile von ersten Ergebnissen oder von dem Prozess der Transformation auch etwas enttäuscht. Für mich stellt sich da in der Praxis immer die Frage, machen wir zu viel in der Transformation oder zu wenig? Zu wenig ist, glaube ich, allgemein bekannt. Geschäftsmodelle altern, und über das Altern der Geschäftsmodelle werden dann auch bestimmte Unternehmen ausgesteuert. Es kann aber durchaus auch sein, dass es mal zu viel ist mit der Transformation, wenn die Dinge zu schnell, ungeordnet, unkoordiniert laufen, wenn vor allen Dingen in der betrieblichen Praxis die Menschen vor Ort mit dieser Transformation nicht zurechtkommen. Das ist nicht so, dass sie den Wandel als solchen scheuen, aber sie scheuen den unorganisierten Wandel. Ich hatte vor 2 Jahren das große Vergnügen, einen Wursthersteller hier in Nordrhein-Westfalen zu begleiten als Restrukturierungsgeschäftsführer. Und da hatte ich folgendes Phänomen. Auf der einen Seite wurde da genau das Richtige getan eigentlich. Man musste in neue Produkte reingehen. Man hat versucht, qualitativ hochwertige Wurst zu fabrizieren. Man hat nur leider es verabsäumt, die Deckungsbeitragsbringer, jetzt sind wir wieder in der Betriebswirtschaft, die Deckungsbeitragsbringer, und das waren für diesen Wursthersteller insbesondere die Salami für die Pizzalieferdienste, die hat man dann in der weiteren Entwicklung eher gebremst. Das heißt, Deckungsbeiträge fielen weg, der Ertrag wurde geringer, die Liquidität wurde geringer. Und aufgrund dieser Tatsache war man nicht mehr in der Lage, und jetzt kommen wir zu dem zu wenig, zum Beispiel Software-Releases zu erneuern, die einem die Kommunikation mit dem Handel ermöglichten. Das heißt, man war von dem einen auf den anderen Tag von dieser Distribution abgeschnitten. Da zeigt sich dann das negative Beispiel. Mhm.
Jetzt hast du dankenswerterweise schon die alte Untersuchung angesprochen. Da kann ich jetzt nochmal ganz kurz anknüpfen. Wir wollten ja auch ein paar Ergebnisse nochmal präsentieren. Du hast schon gesagt, viele Unternehmen haben eigentlich transformatorische Investitionen vor der Brust. Aber wie sieht es dann mit dem Eigenkapital aus? Die damalige Untersuchung, die haben wir genannt Aufbruch aus dem Jammertal. Deshalb, weil damals der Mittelstand in der Breite über eine viel zu niedrige Eigenkapitalquote verfügte. In den Lehrbüchern stand damals etwas von Eigenkapitallücke. Was stellen wir heute fest? Heute stellen wir fest, im Durchschnitt hat der Mittelstand eben wesentlich mehr Eigenkapital, aber wir haben etwa nach wie vor 30% der Mittelständler, die weniger als 10% Eigenkapitalquote haben. Und das ist ja nun schon ein bisschen dürftig, das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist auch die stärkere Polarisierung zwischen diesen beiden Gruppen. Das werden wir auch gleich beim Thema Fremdkapital nochmal sehen. Das heißt, diejenigen, die weniger haben, haben deutlich weniger als diese 10%. Und dann muss man schon fragen, ist das Geschäftsmodell tragfähig? Denn zum Verlustausgleich einerseits, aber auch als Refinanzierungsgütemerkmal ist das Eigenkapital zwingend. Ich würde, bevor wir da das weiter vertiefen, aber einmal noch Ludwig fragen wollen, weil du hast auch den europäischen Blick. Ihr macht auch diese Studien für ganz Europa. Gibt es diese Phänomene, die wir jetzt für den Mittelstand beschrieben haben, auch in anderen Ländern Europas? Wo stehen wir da genau?
Wir haben im Grunde genommen gar keine so eine schlechte Position in Westeuropa unter den westeuropäischen Nachbarn, was die Eigenkapitalsituation angeht. Da sind wir, ich sag mal, solide über dem Durchschnitt. Was wir als Problem sehen, ist tatsächlich, einerseits sind es die Rahmenbedingungen in Deutschland, ganz einfach. Es ist zum Teil investitionsfeindlich, Stichwort auch Regulatorik muss man dazu nehmen. Das ist ein Problem, das schürt Unsicherheit und Lohnstückkosten. Also man ist insgesamt in Deutschland sehr vorsichtig. Wenn wir von der Eigenkapitalsituation ansonsten ausgehen, haben wir in Deutschland ein weiteres, in Anführungsstrichen, Problem. Man ist entweder, Eigenkapital kommt aus sich selbst, also diejenigen, die Inhaber oder Gesellschafter schießen zu, oder die Hausbank. Darüber hinaus
ist tatsächlich nicht so wahnsinnig viel da, wo Kapital reinkommt, um Investitionen zu tätigen. Wenn wir in den angelsächsischen Raum kommen, das Thema Venture Capital, das ist ja deutlich weiter ausgeprägt, als das hier der Fall ist. Und auch in anderen europäischen Ländern können wir das beobachten. Also die Diversifizierung daher, wo das Geld herkommt, die ist tatsächlich größer, ermöglicht dann auch gerade kleineren Unternehmen mehr Flexibilität. Das ist tatsächlich so. Also Deutschland steht nicht schlecht da, aber man könnte auch boshaft sagen, die Schere zwischen Arm und Reich geht auf. Diejenigen über 30%, das ist ja die maßgebliche Zahl, die wir uns anschauen, und die unter 10%, das geht weiter auseinander. Mhm. Und dann haben wir eine große Masse von Unternehmen, gerade die berühmten Kleinst- und Mikrounternehmen, die stehen weitgehend blank da. Und wenn dann, ich sag mal, entweder das Thema Krise kommt oder wenn man sagt, jetzt transformier dich doch mal, das ist übrigens bei manchen auch ein ziemliches Trigger-Word, also Transformation ist nicht überall sehr positiv besetzt, wenn man mal mit Unternehmern spricht, die rollen mit den Augen teilweise. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir stehen gut da, wenn man auf die Zahlen guckt, im Durchschnitt, aber es gibt viel zu viele, die eben nicht resilient sind. Und das ist der eigentliche Begriff, den ich hier sehr zentral finde. Die finanzielle Resilienz gegen Krisen, die definitiv noch kommen, gegen Verwerfungen und vor allem aus sich selbst heraus geguckt, wie kann ich mein Geschäftsmodell denn eigentlich wettbewerbsfähig machen? Nicht nur vielleicht in 2 Jahren, indem ich vielleicht mal ein bisschen an der Kostenstruktur was ändere oder ein neues Produkt einführe, sondern womit verdiene ich in 2, in 5 oder in 10 oder in 15 Jahren eigentlich mein Geld? Und das ist die Frage, der muss der Mittelstand tatsächlich aktiv nachgehen.
Jetzt ist ja die Eigenkapitalquote das eine. Das andere ist, wie systematisch geht man mit dieser so wertvollen und häufig knappen Ressource um? Vielleicht da auch, Thomas, noch mal ein paar Worte zu dem, was wir erhoben haben. Denn ich fand die Zahlen, als ich sie auf den Schreibtisch bekam, erschreckend, weil so vieles vor 20 Jahren schon im Argen lag und immer noch im Argen liegt.
Ja, ich glaube, da müssen wir einfach noch mal etwas Wasser in den einen oder anderen Wein gießen. Es ist ein bisschen so ein Bild der Zerrissenheit, fast wie bei dem Zerrissenen von Nestroy. Wir haben hier also Befunde, die sich irgendwie nicht ganz miteinander paaren lassen, beziehungsweise wo man noch mal hinterher fragen muss. Wir haben festgestellt in der Untersuchung, die wir mit euch gemacht haben, dass 79% der Befragten sagen, sie haben keine Planung des Themas Eigenkapital. Also es werden keine Größenordnungen geplant und es gibt auch keine Zielsetzung, für die man etwas planen sollte. Das fällt also aus. Und warum? Also ein Teil scheint zu sein, 44% haben in unserer Untersuchung gesagt, das Tagesgeschäft frisst sie auf. Die operativen Beanspruchungen, die da sind, die lassen es gar nicht zu, dass man sich diesem Thema widmet. Allerdings, oh Wunder, 55% sagen, wir sind beim Thema Eigenkapital eigentlich ganz gut aufgestellt. Ein kleiner Widerspruch in sich. Und dann etwas, wo der eine oder andere, vielleicht auch Besucher der Konferenz bei Frau Pantring am Donnerstag, genau hinhören sollte. 81% der Befragten haben gesagt, wir möchten keinen weiteren Eigenkapitalpartner. Nun sind das ja nicht alles nur Strategen, das sind auch durchaus die jetzt schon mehrfach angesprochenen Anbieter aus dem Finanzierungssektor, Fonds und Ähnliches. Vielleicht muss der eine oder andere auch noch mal etwas darüber nachdenken, wie er sich dem Mittelstand auch atmosphärisch nähert, damit die Angebote, die ja durchaus bisweilen ganz gut sind, in der Regel sogar, wie man so etwas vielleicht besser unter die Leute bringen kann. Aber wir haben ja nicht nur das Eigenkapital, wir haben, Stefan, auch das Fremdkapital.
Ja, das ist richtig, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, da ist das Glas auch eher halb leer als halb voll. Da kann ich mal die Ergebnisse einer zweiten Untersuchung, die wir im letzten Herbst gemacht haben, einspeisen, zusammen mit Dr. von der Lippe, der das mit mir zusammen in die Hand genommen hat. Wir untersuchen schon seit 2008 immer wieder die Finanzkommunikation des Mittelstands. Wir haben jetzt die 5. Welle gehabt im letzten Herbst und da haben wir einerseits eine gute Botschaft. Und die gute Botschaft ist, wir haben einen deutlich höheren Anteil von mittelständischen Unternehmern, die sich als Profis in der Finanzkommunikation erweist, von denen wir sagen können, das sind echte Verfechter und Treiber der Finanzkommunikation. 70 sind das. Aber wir haben auch noch 30, da sind wir wieder bei dem berühmten Drittel, die wir als Skeptiker einstufen können. Und da Stichwort Polarisierung, auch da sehen wir, das sind so richtige Skeptiker. Also die gehen in der Finanzkommunikation richtig schlecht voran, informieren die Bank nur dann, wenn es unbedingt sein muss, widmen der Finanzkommunikation nur so viel Zeit, wie es unbedingt sein muss und sagen, auch bei der Bank fühle ich mich immer als Bittsteller.
Steuer. Und das ist sicherlich keine gute Voraussetzung für Finanzkommunikation. Und gerade wenn es um Transformation geht, und das ist ja heute unser Thema, stellen wir fest, dass nicht nur die Skeptiker, auch die Verfechter gerade Informationen über das transformatorische Geschehen in den Unternehmen nur zu einem sehr, sehr geringen Prozentsatz an die Bank geben. Und das finde ich deshalb bedenklich, ohne jetzt die Banken unbedingt verteidigen zu wollen oder ihre Position einzunehmen. Aber um eine präzise Bonitätseinschätzung zu machen, ist natürlich die Frage, wie geht es perspektivisch mit dem Geschäftsmodell der Unternehmung, sehr, sehr zentral. Selbst- und Fremdbild der Unternehmen, was ihre Qualität angeht, auch im Fremdkapitalbereich, liegen zwar ein Stück weit enger beieinander, aber auf der anderen Seite sehen wir eben auch noch teilweise deutliche Unterschiede. Eine Zahl nur noch, ohne damit jetzt erschlagen zu wollen. Wir haben die Unternehmen repräsentativ auch befragt, bis zu welchem Prozentsatz seht ihr euch in der Digitalisierungs- und KI-Transformation? Und 22% der Unternehmen sagen, ja, da sind wir mittendrin, aber 61% der Banken sagen das von ihren Kunden. Also nun ist es beim Finanzamt und an der Uni immer so, dass Selbst- und Fremdbild nicht ganz übereinstimmen. Aber das ist natürlich 40 Prozentpunkte schon eine ganze Menge. Und ich glaube, da müssen die beiden Seiten noch deutlich stärker zusammenkommen. Und das wäre für mich jetzt nochmal eine sehr wichtige Frage an euch beide. Jetzt haben wir viel beklagt, auch aus unseren Ergebnissen heraus. Wer muss Verantwortung dafür unternehmen, dass es besser wird? Und wie kann das geschehen?
Also ich glaube, hier bildet sich so etwas, auch wenn das vielleicht nicht in irgendeiner Rechtsstruktur wiederzufinden ist oder den Beteiligten auch hundertprozentig klar wäre. Aber hier bildet sich so etwas, und wenn wir die Notwendigkeit von Transformation auch vor dem volkswirtschaftlichen Hintergrund sehen, so etwas wie eine Verantwortungsgemeinschaft. Ich rede ganz bewusst nicht von Schuld, aber von Verantwortung. Und hier sind mehrere Stakeholdergruppen natürlich beteiligt. Einige sind schon genannt worden, die eine oder andere wird sicherlich heute noch bespiegelt werden. Ich möchte mal eine ganz bestimmte Gruppe herausgreifen, die nach meinem Eindruck immer viel zu wenig bedacht wird. Wir haben natürlich die Stakeholdergruppe der Eigentümer, wir haben das Management, aber wir haben auch, und das hat auch im Mittelstand Einzug gehalten, und zwar nicht nur da, wo es regulatorisch gesetzlich vorgesehen ist, wir haben die Aufsichts- und Beiräte. Das ist ein super internes Instrument, was durchaus noch stärker genutzt werden kann. Stärker genutzt werden kann, indem man solche Dinge etabliert, aber auch indem man sich die mit den richtigen Leuten verstärkt und hier eine Art dritter Säule, keinen Obergesellschafter, aber eine dritte Säule, die von außen mit Distanz und Erfahrung, wobei Erfahrung keine Altersfrage sein sollte, hier hilfreich tätig sein kann. Wir haben ja die drei Funktionen. Man kann auf der einen Seite begleiten, man kann korrektiv sein, man kann aber auch mediatorisch tätig werden. Denn häufig habe ich es auch schon erlebt, dass hier Eigentümer und Management sich in einer sehr unguten Weise miteinander verkeilt hatten. Und da kann ein Beirat mit einer gewissen Erfahrung durchaus hilfreich sein. Darüber hinaus kann er natürlich, wenn er richtig ausgesucht ist, gerade in den Punkten, in den transformatorischen Perspektiven, die hier dem Unternehmen offenstehen, beraten und Hilfestellung geben, vielleicht auch Kontakte anbahnen. Also hier ergibt sich eine ganze Reihe von Funktionen. Ich will eine letzte noch nennen, weil sie aus meiner Sicht immer mehr auch gerade in unserer Situation, auch aufgrund der demografischen Entwicklung, eine Rolle spielt, nämlich die Brücke in die Nachfolge. Da kann auch hier können natürlich Beiräte helfen. Und ich kann eigentlich nur diejenigen, die in der Lage sind, die dazu aufgerufen sind, über Beiräte nachzudenken. Viele mittelständische Unternehmen tun das. Die Mittelständler, die es schon gemacht haben, haben damit auch, das zeigen andere Untersuchungen, viel Erfolg gehabt. Also die Gruppe sollte man immer im Blick haben und natürlich auch sich Beiräte aussuchen, die einem was bringen und die auch den Widerspruch pflegen. Mhm. Ludwig, du hast aber noch ganz andere Stakeholder, glaube ich, in der Betrachtung, die vielleicht auch nicht immer ausreichend gewürdigt werden. Frau Pantring hat sie schon zum Teil genannt. Das sind die Kammern und die Verbände.
Ja, ganz, ganz wichtig als Ansprechpartner, auch wenn es um das Thema Beratung zum Beispiel geht. Also wir sehen das gerade auch in der Nachfolge. Klar, die IHK macht da einen super Job und auch wir versuchen natürlich irgendwo in der Hinsicht zu beraten. ich wollte noch mal ganz kurz zurück auf das Thema Finanzkommunikation. Also da können wir nur beipflichten. Das ist natürlich ein ganz ausschlaggebender Punkt. Ich weiß nicht, wie man es vermitteln soll. Viele, die sich wirklich verweigern, anders kann man es glaube ich nicht sagen. Aber das hilft natürlich enorm. Das hilft die Einschätzung der Bonität. Das ist der erste Punkt. Für die Banken hilft es natürlich auch enorm zu sagen, wie können wir hier auch Kapital beisteuern. Also das ist nochmal ein Appell. Das muss man irgendwie stärken. Wie man es genau macht, muss man gucken, aber...
Also ich glaube, eine Möglichkeit ist auch entsprechendes Feedback, weil, wie gesagt, wir fragen das seit über 20 Jahren und wir hören sehr, sehr häufig bei den freien Antwortmöglichkeiten, ich habe die Bank sehr viel informiert und dann höre ich gar nichts mehr. Und wenn ich dann meine Bankerin, meinen Banker anrufe, sagen die, wenn sie nichts hören, ist alles in Ordnung. Aber ich denke, das ist wie in der Familie oder sonst wo, mal ein bisschen Lob oder auch konstruktive Kritik, das ist nützlich. Anwesende Banker immer ausgeschlossen. Aber ich denke, also das wäre eine Möglichkeit, den Nutzen deutlich zu machen. Denn dass der Unternehmer jenseits des Tagesgeschäfts hier viel Zeit investieren muss, ist ja vollkommen klar. Und wenn er nicht weiß, wozu, ich glaube, dann bringt das wenig.